In allem hörst du meine Stimme. Was für eine Aussage, was für eine Verheißung. Liebe Gemeinde, verehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus. Heute erleben wir einen besonderen Sabbat. Es ist noch recht winterlich, aber ich bin heute Morgen mit Herzklopfen zu euch gefahren. Ich bin so gut wie jeden Sabbat in einer anderen Gemeinde und es dauert ungefähr 3 Jahre, bis ich einmal durch bin in unserer Vereinigung. Aber heute Morgen, als ich auf der Autobahn unterwegs war und ich festgestellt habe, ich bin in bekannter Gegend im Ortenaukreis, da schlug mein Herz höher. Ich staunte selber darüber, denn es sind im Sommer 30 Jahre, dass ich nach 8 Jahren Dienst hier im Bezirk umziehen musste. Und dennoch fühle ich eine sehr starke Verbundenheit mit meinen lieben Geschwistern im Ortenaukreis und freue mich sehr, heute an diesem Sabbat mit euch zusammen zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass ich ein klein bisschen, etwas, ein Stückchen von dem hören durfte und hören darf, was Tag 7 euch mitgebracht hat. Was für ein Vorrecht. In unserem Leben gibt es Augenblicke, die uns zum Nachdenken zwingen. Sie sind wie Stoppschilder. Es kann ein sehr schönes Ereignis sein, wie die Geburt eines Kindes. Es kann auch ein tragisches Ereignis sein, wie der Tod eines lieben Angehörigen. Es kann eine schwere Krankheit oder Arbeitslosigkeit sein oder ganz besonderer Erfolg. Aber ab und zu leisten wir es uns, uns Fragen zu stellen. Etwa die Frage, was mache ich eigentlich auf dieser Erde? Was tue ich hier? Wie verwende ich diese kostbare Zeit, die Gott mir schenkt? Wie viele Menschen gelang es mir, glücklicher zu machen? Wie viel Zeit nehme ich mir für das Gebet? Wie denkt Gott über die Entscheidungen, die ich getroffen habe? Wie kann ich seinen Willen noch viel besser erkennen und leben? Ich möchte mit euch heute über eine Bitte Jesu nachdenken, eine Bitte Jesu aus dem Vater Unser. Es ist wahrscheinlich die schwierigste Bitte im Vater Unser. Und diese Bitte lautet: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erde. Matthäus 6 und dort Vers 10. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erde. Der menschliche Wille ist ein großes Geschenk unseres Schöpfers. Es macht unsere Identität aus. Wir können Entscheidungen treffen. Und Gott respektiert diese Entscheidungen. Er will sogar, dass wir ganz frei uns fühlen, Entscheidungen zu treffen. Ich bewundere Menschen, die einen starken Willen haben. Ich denke an Spitzensportler, an große Musiker, die fleißig üben oder viele andere Beispiele. Durch den Willen kann man sehr viel im Leben erreichen. Der Wille spielt eine zentrale Rolle, auch in der Sprache. So gibt es in der deutschen Sprache eine ganze Menge von Wörtern, von Begriffen, die das Wort Wille beinhalten. Da ist der Durchhaltewille, der Freiheitswille, der Integrationswille, der Lebenswille, der Überlebenswille. Es gibt auch den Widerwillen. Es gibt den letzten Willen, den freien Willen. Kein böser Wille. Und es gibt auch den Eigenwillen. Viele Menschen meinen, sie sind dann wirklich glücklich, wenn sie das tun und lassen können, was sie wollen. Wenn keiner da ist, dem sie Rechenschaft geben müssen. Wenn sie genügend Kleingeld haben, um ihr Leben zu gestalten. Wenn niemand ihnen etwas vorzuschreiben hat. Maximales Glück. Stimmt das? Ich habe mich gefragt, unter welchen Voraussetzungen sind wir im Alltag? Ich spreche jetzt vom Alltag. Sind wir im Alltag bereit, unseren Willen einem Willen, dem Willen eines anderen unterzuordnen? Da gibt es Autoritäten, die befehlen, etwa zum Beispiel die Ordnungshüter, und wir müssen das befolgen, was sie sagen. Da gibt es keine Diskussion. Oder es gibt jemanden, den wir versuchen zu überzeugen. Wir sprechen mit ihm, wir bringen die besten Argumente, wir nehmen uns richtig Zeit, wir beleuchten die Thematik von verschiedenen Seiten und der andere bleibt stur und fest bei seinem Standpunkt. Und irgendwann resignieren wir. Und dann sagen wir, mach, was du willst. Oder wir haben eine Aufgabe zu bewältigen, mit jemandem zusammen, und wir stellen fest, dass er uns weit überlegen ist in seiner Fachkompetenz. Wir müssten uns in die Thematik einarbeiten. Und der andere erkennt schon die Zusammenhänge und wir sagen respektvoll, es soll so sein, wie du es willst, denn mir scheint es, dass du hier die höhere Kompetenz hast. Aber es gibt auch ein positives Beispiel dafür, wie wir Menschen im Alltag bereit sind, unseren Willen unterzuordnen. Wenn wir einen Menschen in unserem Leben haben, der uns sehr viel bedeutet, den wir lieb haben, den wir respektieren, dem wir etwas Gutes tun möchten, dem wir vertrauen, und dann sind wir zusammen und es ist unser Wunsch, dass dieser Abend oder diese Sache genauso läuft, wie der andere es will, weil wir ihn glücklich machen möchten. Es soll doch so sein, wie du dich wohlfühlst, was dir gefällt. Aus Liebe, freiwillig. Diese Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, von Jesus ausgesprochen, steht im Vater unser im genialsten Gebet der Bibel. So kurz und beinhaltet alles, was zum Gebetsleben gehört. Ich habe es ursprünglich selber nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Warum ist für Jesus die Frage so wichtig, dass er sie in seinem Mustergebet verankert? Dein Wille geschehe es wie im Himmel, so auch auf Erde. Im Himmel folgt alles dem Willen Gottes. Es ist Gottes unsichtbare Welt, Gottes Universum. Aber hier auf der Erde sehen die Dinge ganz anders aus. In Aleppo, in Nigeria, in den Brennpunkten dieser Welt geschieht nicht der Wille Gottes. Aber der Wille Gottes geschieht auch nicht in unseren Vergnügungstempeln, an unseren Börsen, in den Bankenvierteln, an den Universitäten? Meistens nicht. Und die Frage lautet, geschieht der Wille Gottes in unserer Familie? Geschieht der Wille Gottes in meiner Gemeinde? Geschieht der Wille Gottes in meinem Leben? Warum ist das so wichtig? Wir können durch falsche Entscheidungen Weichen stellen und nicht nur selbst unglücklich werden, sondern auch anderen Menschen großen Schaden zufügen. Demgegenüber ist es so, dass Gott alle Dinge weiß und er es mit uns gut meint und es sich deshalb lohnt, ihm zu vertrauen und von Herzen zu sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in meinem Leben. Ich möchte über zwei Schwerpunkte kurz nachdenken mit euch. Erstens über die Frage, warum war der Wille Gottes im Leben Jesu, als er als Mensch auf dieser Erde war, so entscheidend, so wichtig? Und die zweite Frage ist nicht weniger spannend. Was geschieht, wenn der Wille Gottes und mein Wille aufeinander prallen? Was geschieht dann? Zunächst einmal das Leben Jesu. Ich lade euch ein, mit mir Psalm 40 aufzuschlagen. Psalm 40 und dort die Verse 8, 9 und 11. Psalm 40, Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme, Im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. Vers 11, deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen, von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass dieses Wort direkt auf den Messias bezogen wird. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Um welche Entscheidung ging es damals? Es ging damals um die wichtigste aller Entscheidungen, um unser aller Schicksal, um die Verwirklichung des Erlösungsplanes. Siehe, ich komme. Jesus wurde nicht unter Druck gesetzt, im Himmel Mensch zu werden. Er hat nicht resigniert und gesagt, naja, weil es alle so wollen, deshalb tue ich das. Nein, hier schon im Psalm 40 und später im Hebräerbrief können wir das nachlesen, sagt er, obwohl er weiß, was auf ihn wartet auf dieser Erde, obwohl das durch die Propheten vorausgesagt wird, sagt er, ich komme gerne. Ich werde gerne Mensch für euch. Ich möchte den Erlösungsplan verwirklichen. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Die Frage ist, wie können wir da hinkommen, dass wir auch sagen können, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir es manchmal nicht so fühlen. Vielleicht schon die Antwort, ist die Antwort vielleicht schon in diesem Psalmwort, wo es heißt, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Jesus hat sich mit dem Willen des Vaters in allem identifiziert. Er wusste um den Erlösungsplan. Er wusste um die Werte, die Gott durch seine 10 Gebote uns Menschen gegeben hat. Und er kam auf diese Erde und hat ganz bewusst all das auf sich genommen, was Menschsein heißt. Mit allen Schmerzen, mit allen Rückschlägen, mit dem ganzen Spott, mit den Missverständnissen, mit dieser großen inneren Einsamkeit, weil kein Mensch ihn wirklich begreifen konnte, nicht einmal seine Jünger. Sie ahnten manchmal, was er will. Aber er musste seinen Weg mit Gott gehen, als Mensch seinen Weg mit Gott gehen. Denn der Wille Gottes in seinem Leben bestand darin, dass durch ihn wir erlöst werden. Manchmal kommen Leute zu mir und fragen mich, was meinst du, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dann geht es um Details, ob es Berufswahl, Partnerwahl ist oder andere Fragen. Aber es gibt eine Antwort für gläubige Menschen, die Antwort, die für alle gilt. So wie Gott einen Erlösungsplan hatte und Jesus Christus Mensch geworden ist, er ist zu uns gekommen und diesen Erlösungsplan verwirklicht, so hat Gott einen Plan für einen jeden von uns. Abgesehen davon, welchen Beruf wir ausüben, abgesehen davon, ob wir ledig oder verheiratet sind, ob wir jung oder alt sind, ganz gleich zu welcher Rasse wir gehören oder Nationalität, der erste und wichtigste Plan Gottes in unserem Leben ist, dass auch durch uns der Erlösungsplan verwirklicht wird. Dass auch wir dazu beitragen, dass das, was Jesus getan hat, weshalb er Mensch geworden ist, dass das auch zu den Menschen rüberkommt, die in unserer Umgebung sind. Jesus betonte es, deinen Willen tue ich gerne. Ich habe dein Gesetz in meinem Herzen. Ich habe vor einiger Zeit etwas gelesen, was mich zum Staunen gebracht hat. Ihr wisst ja, dass Nordkorea zu den Ländern gehört auf dieser Erde, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und dass gläubige Menschen dort schreckliches Schicksal erleiden. Wenn aber ein westlicher hoher Diplomat, ein Vertreter einer westlichen Regierung Nordkorea besucht, dann geschah es in jüngster Vergangenheit wiederholt, dass sein Gegenüber und die Diplomaten und die Politiker, mit denen er zu tun hatte, ihn fragten, ob er Christ ist. Und ihm dann ganz großzügig mitgeteilt haben, wenn er will, kann er an diesem Wochenende an einem christlichen Gottesdienst teilnehmen. Der Diplomat staunte, denn er hat überall in der westlichen Presse gelesen, es gibt keine Religionsfreiheit in Nordkorea. Und dann hat man ihm Adressen gegeben, mehrere Adressen, und er hat eine dieser Adressen aufgesucht und es war eine ansehnliche Kirche. Er betrat diese Kirche, die war gut besetzt. Er staunte. Da waren Leute, die haben Lieder gesungen, die zum Teil auch uns bekannt sind, die internationales christliches Liedgut sind. Er hörte auch eine christliche Predigt. Das Entscheidende war aber, alle Anwesenden waren Schauspieler. Alle Anwesenden waren Schauspieler. Es war Propaganda. Vielleicht staunen wir darüber, vielleicht verurteilen wir es in unseren Herzen, aber die Frage ist, wie oft geschieht es, dass ich ein Lied von ganzem Herzen singe im Gottesdienst? Wie oft geschieht es, dass ich wirklich gerne dort bin, gerne herkomme? Kann ich sagen, so wie Jesus das gesagt hat, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Oder ist es manchmal nur Gewohnheit, nur Tradition, nur Schein? Der Sinn für die Existenz Jesu auf dieser Erde wird im Johannesevangelium erklärt. Johannes 6, ich schlage mal diesen Text mit euch auf, ich lade euch ein, mitzulesen. Johannes 6 und dort Vers 38 bis 40. Johannes Evangelium Kapitel 6, die Verse 38 bis 40. Und dort heißt es, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es geht um die Auferstehung. Es geht darum, es gibt in der Geschichte der Menschheit nur eine Person, die den Bann des Todes durchbrochen hat. Nicht philosophisch, nicht abstrakt. Nicht in Gedanken, sondern wirklich, Jesus Christus. Und er sagt, ich bin deshalb gekommen, damit du auferweckt werden kannst am jüngsten Tage, damit du nicht für immer im Tod bleibst, dass du einmal ewiges Leben haben kannst. Aber dieser Abschnitt beginnt mit den Worten, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Gewöhnlich bewundern wir Menschen, die sich durchsetzen können. Wir bewundern Leute, die genau wissen, was sie wollen. Demgegenüber steht als krasser Gegensatz, dass Jesus sagt, ich habe gar keine eigene Lehre, keine eigene Theologie entwickelt, sondern ich sage nur das, was mein Vater mir gibt. Er will gar nicht seinen eigenen Willen durchsetzen, sondern er will stets das tun, was Gott, der Vater, ihm zeigt. Der Menschensohn kann nichts von sich selber tun. Es gibt so viele Aussagen im Neuen Testament, die das unterstreichen. Warum kam Jesus auf diese Erde? Warum wollte Gott, dass es uns gibt? Was ist der Wille Gottes für uns? Der Wille Gottes ist ganz entscheidend für uns. Ich nenne hier, ohne die Texte aufzuschlagen, nur ganz kurz einige Aussagen. In diesem Willen werden wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Christi, so steht es in Hebräer 8, Vers 10. Oder auf die Frage, wer kommt ins Himmelreich, antwortet Jesus, nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen in das Himmelreich, sondern in dem Willen meines Vaters im Himmel tun. Oder die Frage, wer gehört zu Jesu Familie? Jesus antwortet in Markus 3, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wann werden Gebete erhört? Johannes 9, Vers 31. Den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Wer wird einmal in der Ewigkeit bleiben sein? 1. Johannes 2, Vers 17. Da heißt es, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Deshalb ist das Thema Wille Gottes so zentral für unser Leben. Ich möchte hier an dieser Stelle etwas wörtlich zitieren, weil es mich selber sehr beeindruckt hat, von Jürgen Werth. Zitat: Ein Basketball in meinen Händen ist 20 Euro wert. In den Händen von Dirk Nowitzki aber 20 Millionen. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist überhaupt nichts wert. In den Händen von Roger Federer gewinnt er ein Turnier. Ein Stock in meinen Händen hält mir Nachbars Hund vom Leib. In den Händen von Mose teilt er das Meer. Eine Steinschleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. In den Händen Davids aber eine mächtige Waffe. Zwei Fische und 5 Fladenbrote in meinen Händen sind ein Abendbrot für 2. In den Händen des Mannes aus Nazareth machen sie Tausende satt. Es kommt darauf an, wer es in der Hand hat, wer mich in der Hand hat, wer die Welt in der Hand hat. Was Gott in der Hand hat, ist wertvoll, ist zu gebrauchen, hilft zum Leben. Und in seinen Händen ist noch viel Platz, auch für dich. Wir können uns dafür entscheiden, im Leben genau das zu erreichen, was wir mit starkem Willen, Intelligenzleistung, Fleiß und so weiter erreichen wollen. Und wir werden etwas erreichen, keine Frage. Oder wir können uns dafür entscheiden, uns in Gottes Hand zu begeben, und er kann unser Leben multiplizieren und vertausendfachen. In seiner Hand ist viel Platz. Deshalb hat sich Jesus als Mensch in die Hände seines Vaters begeben. Und er hat es jeden Morgen neu getan. Und jeden Tag. Und damit zur zweiten Frage: Was geschieht, wenn Gottes Wille und mein Wille aufeinanderprallen? Ich unterstelle uns gläubigen Menschen, dass wir doch alle den Willen Gottes tun möchten. Aber hoffentlich will er das, was wir wollen. Der größte aller Kämpfe, der schrecklichste Kampf, der stattfindet, der findet nicht irgendwo im Irak statt oder irgendwo in den Brennpunkten dieser Welt, sondern findet hier und heute in den Herzen statt. Und für Jesus selbst war es nicht leicht, nach dem Willen des Vaters zu leben. Ich bin so getröstet, wenn ich den Bericht aus Gethsemane lese. Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Für diese Stunde, sagt er nachher seinen Jüngern. Und dennoch spürt er große Angst. Er zittert, er zagt. Sein Schweiß fällt wie Blutstropfen auf die Erde. Und er bittet Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte er doch, dieser Kelch sollte an ihm vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das geschieht 3-mal sogar. Das tröstet mich. Das zeigt mir, wenn der vollkommene Sohn Gottes, der Sündlose, in bestimmten Situationen nicht leicht hatte, wirklich dem Willen Gottes sich zu unterordnen, was ist es dann Wunder, wenn es uns manchmal schwerfällt? Ich denke an Beispiele wie, vielleicht ein bisschen krasse Beispiele, ein Gespräch mit einem lieben Bruder, der seit Jahren die richtige Arbeit sucht. Der war mal arbeitslos, dann hat er wieder eine Aufgabe gehabt, die war aber nicht die richtige für ihn, wurde auch nicht ordentlich bezahlt. Und es scheiterte immer, obwohl er ein kompetenter Mensch ist, scheiterte das Ganze immer wieder an der Sabbatfrage. Und endlich endlich hat er ein Vorstellungsgespräch und alles klappt. Alles passt. Der Chef ist freundlich, das Klima wird gut sein, die Bezahlung stimmt, seine Wünsche sind erfüllt. Es gibt nur einen kleinen Haken. Einmal im Monat sollte er am Freitagabend arbeiten. Und er sitzt mir gegenüber und er sagt, was mache ich? Da ist eine Frau, eine Glaubensschwester, wir haben ein Seelsorgergespräch, wir kennen uns, sie hat Vertrauen und in einer bestimmten Situation sagt sie mir, weißt du, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre verheiratet und ich bekenne dir, dass ich vor kurzem den Mann getroffen habe, der Richtige für mich ist. Ich muss ihm nicht mal sagen, was ich denke oder empfinde, er versteht es, ohne Worte. Ich habe eine Übereinstimmung mit ihm, ich kann mit ihm wunderbar beten. Mein Mann versteht mich nicht. Was soll ich tun? Wir werden herausgefordert, jeder in irgendeiner Lebenssituation. Denken wir daran, dass das normal ist, dass es zu unserem Leben gehört. Theo Lehmann und Jörg Swoboda lebten früher in der DDR. Sie haben Lieder gedichtet und eines der Lieder heißt, ich zitiere aus diesem Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt seine eigenen Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz, Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Zitat Ende. Worte, die entstanden sind in einem totalitären System. In einem System, in dem Menschen benachteiligt waren, die an Christus geglaubt haben. Denkt daran, dass über Gott keiner mehr steht. Manchmal fragen wir uns, lieber Gott, warum machst du es uns so schwer? Warum machst du es mir so schwer? Könnte es nicht ein bisschen leichter sein? Er nimmt uns diese Frage nicht übel. Ich las von Edison, dem großen Erfinder. Er bekam eines Tages Besuch. Er bekam sehr viel Besuch. Viele Leute suchten seinen Rat. Und er bekam Besuch von einer hochstehenden Persönlichkeit. Und als dieser Mann die Tür zu Edisons Haus öffnete, stellte er fest, dass diese Tür furchtbar schwer ging. Er wartete einige Augenblicke, wurde dann empfangen. Er hat sein Anliegen mit dem großen Erfinder besprochen und gegen Ende konnte er sich nicht verkneifen zu sagen, aber Herr Edison, Sie könnten auch Ihre Tür reparieren, die geht so schwer. Edison lächelte. Ja, ich weiß, dass meine Tür schwer zugeht. Jeder Besucher, der sie aufdrückt, pumpt gleichzeitig durch eine Vorrichtung etwas Wasser in den Wasserbehälter auf dem Dach. Ich habe immer genug Besucher, sodass ich mein Wasser nie selbst hinaufpumpen muss. Manches Mal, wenn wir nicht verstehen, warum etwas schwer ist, hat es einen Sinn. Und Gott ist am Werk. Oder es geschieht eine Katastrophe, eine echte Katastrophe. Etwas, das uns total herausfordert, so wie ich das von einer Engländerin gelesen habe. Sie heißt Joyce Urch. Und sie hatte einen schweren Herzinfarkt mit 74 Jahren. Sie lag 3 Tage auf der Intensivstation. Man kämpfte um ihr Leben. Und nach 3 Tagen stabilisierte sich die Lage. Die Ärzte sagten, sie ist über dem Berg. Aber da geschah noch etwas, was Mediziner sich nicht erklären konnten und wofür es keine wirkliche unmittelbare Erklärung gibt. Joyce war seit 30 Jahren erblindet. Und nach ihrem Herzinfarkt konnte sie wieder sehen. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Sie stand auf, stand vor dem Spiegel, schaute sich an, schüttelte den Kopf, denn sie hat sich seit 30 Jahren nicht gesehen. Sagte, bin ich das? Wirklich? Dann kam ihr Mann ins Zimmer und sie schaut ihn an und sagt, aber du bist auch nicht jünger geworden. Wenn Gott Katastrophen zulässt, große Verluste, Schläge, die wir nicht erklären können, und wir ihm vertrauen, dann entdecken wir erst im Nachhinein, wie gut er es mit uns gemeint hat. Und deshalb dürfen wir mit Überzeugung und mit Mut diese Bitte aussprechen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in meinem Leben. Der französische Dichter Paul Claudel, und mit diesem Beispiel möchte ich meine Predigt schließen, er ist auch ein Erzähler und er hat unter anderem eine bekannte Erzählung geschrieben mit der Überschrift Der seidene Schuh. Die Geschichte ist grausam. Piraten überfallen ein Segelschiff, holen alles raus, was dort an guter Fracht ist, töten die Besatzung, nehmen den Kapitän des Schiffes und binden ihn an eines der Schiffsmaste und versenken das Schiff. Und sie ziehen ab. Das Schiff bricht auseinander, sinkt und gerade dieses Holz, an dem der Kapitän gebunden ist, löst sich vom Schiff und schwimmt auf der Oberfläche des Wassers. Und in dieser Geschichte, die Paul Claudel erzählt, berichtet er von dem Gebet dieses Mannes, der dann sagt, Herr, ich bin sicher, dass du mich so gefesselt hast. Enger kann ich nicht an dich gebunden sein. Und mag ich auch meine Glieder eins ums andere durchgehen, keins kann ich auch nur ein wenig von dir entfernen. Und so bin ich wirklich ans Kreuz gefesselt. Das Kreuz aber, das mich fesselt, rettet mich. Gott gebe, dass wir von Herzen beten und leben. Dein Wille geschehe.